Missing Link Original.
Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mit Ihnen das Wettgeschäft mit dem Tod und anderen Ereignissen betrachten und dabei besonders den Irankrieg im Auge behalten. Wie immer eine fiktive Geschichte, die uns in die Materie einführen soll, die aber gar nicht so fiktiv war. Es ist später Nachmittag. Der Golfplatz liegt ruhig in der Sonne. Sauber gemähte Fairways, gedämpfte Stimmen, Gläser klirren leise auf der Terrasse des Clubhauses. Vier Männer am Abschlag, ruhige Bewegungen, eingespielt, lässig. Den Krieg am anderen Kontinent verfolgen sie vor allem in den Wirtschaftsnachrichten. Keine Eile, kein Lärm, nur das Spiel. Unser Protagonist ist an der Reihe. Er richtet sich aus, Blick nach vorne, kurzer Probeschwung. In diesem Moment vibriert das Handy in der Hosentasche. Kaum wahrnehmbar. Er zieht es nicht sofort heraus, erst nach dem Schlag. Der Ball fliegt sauber, landet mittig. Ein zustimmendes Nicken der anderen. Jetzt erst nimmt er das Handy in die Hand. Dieses Handy hat er nur für diesen Moment in Verwendung. Ein Blick, kaum länger als eine Sekunde, eine Nachricht, kein Name, nur ein Wort steht da. Morgen. Keine Regung, kein Zucken, das Handy verschwindet wieder. Schöner Schlag, sagt einer. Er nickt nur. Ein paar Minuten später am nächsten Loch, die anderen diskutieren die Linie, stehen zusammen. Er bleibt einen Schritt zurück, nimmt das Handy wieder heraus. Eine Plattform. Ein Markt. Eine Wettfrage. Wird der Kriegsherr des Staates XY den morgigen Tag überleben? Die Mehrheit glaubt ja. Er kauft die Nein-Option. Eine hohe Summe. Einen kurzen Moment zögert er, dann bestätigt er. Das Handy verschwindet wieder. Er tritt zurück ins Spiel, als wäre nichts gewesen. Am nächsten Tag kommt die Meldung. Der Kriegsherr des Staates XY wurde eliminiert. Kurz, präzise, endgültig. Unser Protagonist nimmt zur Kenntnis, dass es zwar einige Tote als Kollateralschaden gab und zwei Soldaten der beteiligten Spezialeinsatzkräfte gefallen sind, aber die Operation war erfolgreich und damit auch seine Wette. Gezielte Operation, Ziele eliminiert, die Märkte reagierten sofort, die Quoten kippen. Er sitzt wieder im Club, gleiche Ruhe, gleiche Umgebung, ein Blick aufs Handy. Er hat seinen Einsatz verfünffacht, ein satter Gewinn. Er schließt die Position, kein Kommentar, keine Veränderung. Er denkt gar nicht daran, dass am nahegelegenen Militärflugplatz die Särge der Gefallenen bedeckt mit der Flagge zurückkommen. Aber vielleicht spendet er der Heilsarmee einen kleinen Betrag. Zufrieden denkt er, man muss nicht wissen, ob es passiert. Es reicht, wenn man jemanden kennt, der weiß, wann es passiert. Das ist kein Einzelfall, sondern ein System. Hinter solchen Entwicklungen steht ein Markt, der die Unsicherheit selbst handelbar macht. Man nennt sie Prognosemärkte oder auf Englisch Prediction Markets. Das Prinzip ist einfach. Es wird nicht auf Sport- oder Casinoereignisse gewettet, sondern auch auf militärische Eingriffe, Wahlausgänge oder politische Ansagen und Entscheidungen. Jede Frage hat zwei Antwortoptionen, ja oder nein. Und jede Seite hat einen Preis. Dieser Preis entspricht der aktuellen Markterwartung. Steht ein Ereignis bei 60%, bedeutet das, der Markt hält dieses Ergebnis derzeit für wahrscheinlich. Wer früher als die Mehrheit richtig liegt, kann daran verdienen. Es geht also nicht um klassische Vermögenswerte, sondern um Erwartungen über die Zukunft. Abgewickelt wird das über Plattformen wie Polymarket oder Kalshi. Polymarket ist global und stark im Kryptobereich verankert. Kalshi ist in den USA reguliert und näher am klassischen Finanzmarkt. Für den Nutzer bleibt das Prinzip gleich. Er setzt Geld auf eine erwartete Entwicklung und handelt diese Entwicklung und diese Erwartung wie einen Preis. Das Geschäftsmodell basiert nicht auf richtig oder falsch, sondern auf Aktivität. Für jeden Handel fällt eine Gebühr an. Entscheidend ist das Volumen und das steigt mit der Unsicherheit. Krisen, Konflikte und politische Spannungen sind daher zentrale Wachstumstreiber. Die Dimension ist erheblich. Für 2025 wird das weltweite Handelsvolumen je nach Quelle auf etwa 44 bis über 60 Milliarden US-Dollar geschätzt. Reuters nennt rund 47 Milliarden als mittleren Wert. Prediction Markets sind damit kein Nischenphänomen mehr. Einzelne Plattformen erzielen in kurzer Zeit Milliardenumsätze und große Finanzakteure steigen ein. Ereignisse selbst werden zu handelbaren Produkten. Die Bekanntheit ist regional unterschiedlich. In den USA wird intensiv darüber diskutiert, ist aber noch kein flächendeckendes Alltagswissen. In Europa ist die Verbreitung geringer, vor allem wegen rechtlicher Einschränkungen. In Asien konzentriert sich das Thema auf technikaffine Gruppen. Damit wird die zentrale Erkenntnis klar. Diese Märkte wachsen genau dort, wo politische Entscheidungen, militärische Entwicklungen und wirtschaftliche Folgen ineinandergreifen. Deshalb sind sie für das Verständnis moderner Konflikte höchst relevant. Gleichzeitig setzt hier aber auch die Kritik an. Erstens die moralische Frage, darf man an Krieg und Krisen verdienen? Zweitens die politische Dimension. Wenn Erwartungen gehandelt werden, können sie auch beeinflusst werden, etwa durch Kommunikation, Narrative oder bewusste Eskalation und Entspannung. Und drittens das Thema Insiderwissen. Wer nicht nur besser einschätzt, sondern vielleicht sogar weiß, was wann passieren wird, hat einen strukturellen Vorteil. Die Grenze zwischen Analyse und allfälligem Vorwissen wird damit praktisch entscheidend. Regulatorisch rückt das Thema zunehmend in den Fokus. In den USA wird diskutiert, ob Prognosemärkte eher wie Finanzmärkte oder wie Glücksspiel zu behandeln sind, inklusive Fragen zu Manipulation, Zugang und Insiderwissen. In Europa ist die Lage restriktiver und uneinheitlich. Viele Angebote bewegen sich in Grauzonen. Die Grundfrage bleibt: Sind diese Märkte ein Instrument zur besseren Orientierung oder verstärken sie nur die Unsicherheit, von der sie leben? Schauen wir uns ein ganz konkretes Beispiel an. Auf Polymarket existiert aktuell ein konkreter Markt zur Frage, ob US-Streitkräfte bis zu einem bestimmten Datum iranisches Staatsgebiet betreten werden. Entscheidend ist dabei auch die vorgegebene exakte Definition, wie die Lage zu sein hat, dass die Entscheidung getroffen ist. Nur das physische Betreten durch aktive Soldaten zählt. Luftangriffe, Seeeinsätze oder abgeschossene Piloten zählen nicht. Mit dieser Klarheit wird der Markt überhaupt erst handelbar. In diesem einzelnen konkreten Markt wurden seit Beginn der Wette im Jänner dieses Jahres mit den verstreichenden und offenen Daten bereits rund 77 Millionen US-Dollar umgesetzt. Die Wahrscheinlichkeiten schwanken laufend und liegen je nach Zeitfenster etwa zwischen 50% und 70%. Die Preislogik ist direkt. Steht die Ja-Seite zum Beispiel bei 56 Cent, entspricht das rund 56% Wahrscheinlichkeit. Ein Kontrakt zahlt aber einen Dollar im Erfolgsfall. Wer 1 Million Dollar auf Ja einsetzt, erhält in diesem Fall etwa 1,78 Millionen Kontrakte. Tritt das Ereignis ein, wären daraus rund 1,78 Millionen Dollar, also etwa 780.000 Dollar Gewinn. Tritt es nicht ein, ist der Einsatz verloren. Gleiches gilt spiegelbildlich für die Nein-Seite. Gewonnen oder verloren wird ausschließlich nach dieser klar definierten Regel, nicht nach Interpretation. Man wettet nicht auf eine allgemeine Entwicklung, sondern auf überprüfbare Ereignisse. Die eigentliche Dynamik liegt in der Geschwindigkeit. Tausende Teilnehmer setzen reales Geld ein und jede neue Information, ob politische Aussage, Truppenbewegung oder militärische Aktion, wird in kürzester Zeit eingepreist. Oft reagiert der Markt schneller als klassische Medien. Gleichzeitig gibt es natürlich wiederholt Diskussionen über auffällige Handelsmuster. Einzelne Akteure erzielen mit präzisem Timing überraschend hohe Gewinne. Damit stellt sich erneut die zentrale Frage, wo endet Analyse und wo beginnt möglicher Zugang zu nicht öffentlichen Informationen, also unberechtigt verwendetes Insiderwissen. Dieses Beispiel bündelt die gesamte Logik. Mechanik, Volumen, Geschwindigkeit und Risiko. Es zeigt, wie aus militärischen Entscheidungen handelbare Wahrscheinlichkeiten werden und wie eng Einschätzung, Spekulation und mögliches Vorwissen beieinander liegen. Was sehen wir dazu? Was können wir wahrnehmen? In den vergangenen Tagen hat sich ein Muster herausgebildet, das für das Verständnis dieses Kriegs zentral ist. Nicht nur militärische Aktionen bewegen die Lage, sondern vor allem auch politische Aussagen und deren unmittelbare Wirkung auf die Märkte. Ein besonders klares Beispiel liefert die Kommunikationslinie von Donald Trump im Zusammenhang mit dem Iran, der Straße von Hormuz und der Rolle Europas. Innerhalb weniger Stunden sendet er mehrfach widersprüchliche Signale. Genau diese Widersprüche werden von den Märkten in Echtzeit verarbeitet. Am frühen Nachmittag erklärt Trump, der Iran wolle verhandeln und strebe eine Waffenruhe an. Diese Aussage wurde von den Märkten eindeutig als Deeskalationssignal interpretiert. Die Ölpreise gaben nach, Risikoaufschläge reduzierten sich, Aktienmärkte reagierten stabil bis positiv. Solche Reaktionen folgen dem bekannten Muster, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation sinkt und ein stabiler Energiefluss erwartet wird. Genau das preisen die Märkte auch ein. Nur kurze Zeit später folgte jedoch eine diametral entgegengesetzte Aussage. Trump drohte, den Iran im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen in die Steinzeit zu pumpen. Diese Formulierung ist kein diplomatischer Nebensatz, sondern ein klares Eskalationssignal. Entsprechend kehrte sich die Marktbewegung um. Ölpreise zogen wieder an, Gold gewann als sicherer Hafen, während Aktien unter Druck gerieten. Die Logik dahinter ist einfach und empirisch gut belegt. Jede glaubhafte Eskalationsandrohung erhöht das Risiko von Angebotsstörungen im Energiesektor und da gerade insbesondere im Bereich des Persischen Golfs. Parallel dazu verschob Trump die strategische Verantwortung für die Sicherung der Straße von Hormuz. Denn in einer weiteren Aussage stellte er klar, dass deren Offenhaltung nicht primär Aufgabe der USA sei und Europa selbst handeln müsse. Diese Aussage hat noch eine ganz andere Qualität als reine Eskalationsrhetorik. Sie wirkt strukturell auf die Märkte, weil sie die bisherige Sicherheitsarchitektur in Frage stellt. Genauso wie das Spekulieren über einen Austritt der USA aus der NATO. Die USA waren jahrzehntelang Garant für die Freiheit der Seewege. Wird diese Rolle relativiert, steigt die Unsicherheit nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft. Entsprechend reagieren nicht nur Spotpreise, sondern auch langfristige Erwartungen, etwa in Form höherer Versicherungsprämien für Tankschiffe oder erhöhter Risikozuschläge in Terminmärkten. Bemerkenswert ist dabei die zeitliche Verdichtung dieser Aussagen. Innerhalb eines einzigen Tages wechselt die Botschaft mehrfach zwischen Deeskalation, massiver Drohung und strategischer Rückzugsankündigung. Für die Märkte ergibt sich daraus kein klarer Trend, sondern Volatilität. Genau das konnte in den vergangenen Tagen beobachtet werden. Ölpreise reagierten nicht mit einer stabilen Bewegung, sondern mit schnellen Ausschlägen in beiden Richtungen. Jeweils unmittelbar nach neuen politischen Signalen. Diese Dynamik ist kein theoretisches Konstrukt, sondern lässt sich konkret nachvollziehen. Bereits Ende März führten Eskalationssignale im Zusammenhang mit möglichen Angriffen auch auf die iranische Infrastruktur zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise, während anschließende Gesprächssignale diese Bewegung wieder teilweise korrigierten. Internationale Medienberichte dokumentieren diese Koppelung von politischer Aussage und Marktreaktion konsistent. Vor diesem Hintergrund kam der mit Spannung erwarteten Rede Trumps zur Lage der Nation am 2. April eine besondere Bedeutung zu. Sie war nicht nur als politische Stellungnahme zu verstehen, sondern natürlich auch als potenzieller Marktauslöser. So beurteilte man davor, dass eine Deeskalationsbotschaft die Märkte stabilisieren und insbesondere den Ölpreis unter Druck setzen würde. Eine erneute Mischung aus Drohung und Relativierung hingegen würde die Volatilität weiter erhöhen. Nun, was passierte denn dann tatsächlich in der Rede? Die Schlagzeile nach der Rede lautete in einem Medium: Trump verkündet extrem harte Angriffe, Ölpreis knallt hoch. Es zeigt sich damit ein Befund, der weit über den konkreten Konflikt hinausweist. In dieser Phase des Krieges ist Kommunikation selbst zu einem operativen Instrument geworden. Aussagen ersetzen teilweise militärische Wirkung, weil sie Erwartungen steuern und diese Erwartungen werden unmittelbar in Preise übersetzt. Eine alternative Deutung, die in Teilen der Analyse diskutiert wird, geht noch einen Schritt weiter. Sie unterstellt, dass diese Form der widersprüchlichen Kommunikation nicht nur Verhandlungstaktik ist, sondern gezielt Marktbewegungen erzeugen soll. Für diese These gibt es zwar keine belastbaren Belege im Sinne eines direkten Nachweises. Belegbar ist jedoch, dass die Märkte auf jede dieser Aussagen in vorhersehbarer Weise reagieren. Die Richtung der Bewegung Öl steigt bei Eskalation und fällt bei Entspannung folgt dabei exakt der ökonomischen Logik. Damit ergibt sich ein klarer analytischer Schluss. Wer die Aussagen versteht, versteht die Märkte. Und in der aktuellen Lage sind es nicht Panzerbewegungen oder Luftschläge allein, die den Takt vorgeben, sondern vor allem Worte, ausgesprochen zur richtigen Zeit, mit unmittelbarer Wirkung auf das globale System, das sensibler reagiert als jedes Gefechtsfeld. In diesem Kontext noch eine bemerkenswerte Entwicklung. Ende März und Anfang April 2026 setzt Trump zwei Signale gleichzeitig. Während er Europa auffordert, entweder selbst für die Sicherheit der Straße von Hormuz zu sorgen oder Öl aus den USA zu kaufen, hebt er parallel Sanktionen gegen Venezuela auf und schafft damit zusätzliche US-politisch kontrollierbare Ölquellen außerhalb des Krisengebiets. Schauen wir uns noch ein Thema an, das die Märkte und Wetten gerade besonders bewegt, die Straße von Hormuz und ob sie durch die USA geöffnet werden wird. Kann man übrigens auch wetten. Hier eine militärische Analyse. Die USA haben neben den Flugzeugträgergruppen in der Arabischen See und im östlichen Mittelmeer sowie den Basen in den arabischen Staaten weitere Kräfte in den Nahen Osten verlegt. Wobei der Träger USS Gerald R. Ford im Mittelmeer wegen eines Brandes an Bord wohl länger ausfällt und durch die USS George H. W. Bush ersetzt werden muss. Rein militärisch betrachtet eröffnen die zusammengezogenen US-Kräfte auch mit mehreren amphibischen Landeschiffen wie Tripoli oder Boxer sowie verlegten Teilen der 82. Luftlandedivision drei Optionen. Erstens demonstrative Präsenz, zweitens begrenzte Angriffs- und Evakuierungsoperationen und drittens die zeitweise Sicherung einzelner Schlüsselräume, etwa der Insel Karg oder im Umfeld der Straße von Hormuz. Für eine größere Luftlandung auf Karg oder gar zu nachhaltigen physischen Kontrolle der Hormuz-Passage mit einem amphibischen Verband reichen diese Kräfte alleine jedoch nicht aus. Der Verband mit dem amphibischen Angriffsschiff Tripoli mit 1000 Marineinfanteristen ist zwar schon im Einsatzraum eingetroffen und Berichte von Reuters und AP nennen zusätzlich verlegte Marineinfanterie und Fallschirmjäger. Gleichzeitig wird aber betont, dass daraus keine Entscheidung für einen Bodeneinsatz im Iran ableitbar ist. Der militärische Vorteil dieser Kräfte liegt in ihrer hohen Beweglichkeit. Sie ermöglichen rasche, räumlich flexible Operationen. Der entscheidende Nachteil jedoch ist die Verwundbarkeit dieser Kräfte. Sobald sich nämlich diese Kräfte im Wirkungsbereich iranischer Küstenraketen, ballistischer Kurzstreckensysteme, Drohnen und Minen bewegen und Sättigungsangriffen ausgesetzt sind, steigt das Risiko erheblich. Gerade die Ölverladeinsel Karg wäre zwar operativ ein hochwirksames Ziel, da dort ein zentraler Knotenpunkt der iranischen Ölexporte liegt. Militärisch wäre eine amphibische oder luftbewegliche Operation aber nur dann plausibel, wenn zuvor zumindest lokale Lufthoheit hergestellt, die verbliebene iranische Luftabwehr wirksam unterdrückt, See- und Minenabwehr gesichert und ein mehrschichtiger Schutzschirm aus Luftstreitkräften, Schiffseinheiten und Raketenabwehr aufgebaut wird. Selbst dann bleibt allerdings der Schutz der eingesetzten Kräfte gegen Raketen- und Drohnenangriffe das zentrale Problem. Militärisch am wahrscheinlichsten ist daher nicht die groß angelegte Besetzung, sondern eine Kombination aus Druckaufbau, schnellen, begrenzten Zugriffen und der Fähigkeit zur kontrollierten Eskalation. Eine dauerhafte Einnahme oder Sicherung der Insel Karg oder der Straße von Hormuz wäre aus heutiger Sicht deutlich riskanter und damit wesentlich weniger wahrscheinlich. Diese Einschätzung ergibt sich aus einer rein militärischen Analyse der kolportierten Kräfte und der operativen Möglichkeiten im Einsatzraum. Und wir wollen ja nicht annehmen, dass ein Einsatz befohlen wird, um die Märkte zu beeinflussen, koste es, was es wolle. Probieren wir ein Fazit. Kriege entstehen seit jeher aus Interessen an Macht, Ressourcen und Sicherheit. Das hat sich nie geändert. Militär ist dabei das Instrument, nicht die Ursache. Neu ist die Umgebung. Politische Aussagen steuern Erwartungen in Echtzeit, Märkte reagieren in Sekunden und selbst Konfliktwahrscheinlichkeiten werden handelbar. Krieg ist damit nicht nur ein politisch-militärisches Ereignis, sondern Teil eines größeren Systems, das darauf reagiert und davon profitiert. Dass dabei Opfer als Kollateralschäden in Kauf genommen werden, erleben wir jeden Tag. Wer Konflikte begrenzen will, muss daher an den Ursachen ansetzen, Interessen, Machtbalance, Sicherheitsordnung. Eine Debatte, die sich auf Rüstungsverbote beschränkt, greift zu kurz, weil sie das Instrument trifft, nicht den Grund. Bleibt die Frage, wogegen könnte man also jetzt demonstrieren, sofern man daran glaubt, dass das überhaupt was nutzt? Gegen das unterdrückte Regime mit Atombombenambition? Gegen den Staat, der das Völkerrecht im Namen der Sicherheit dehnt? Gegen die eigene Abhängigkeit von genau jenen Ressourcen, um die es geht? Oder gegen eine Wirtschaft, die von diesem Kreislauf lebt und Arbeitsplätze schafft? Die bequeme Lösung ist, sich für eine dieser Ebenen zu entscheiden. Die anspruchsvollere Option wäre, die Widersprüche auszuhalten und die eigene kleine Welt sauber zu gestalten. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.